Heute vor 87 Jahren, also am 30.10.1938, griffen die Marsianer in dreibeinigen Kampfläufern mit Hitzestrahlern die USA an und verwüsteten New York in kürzester Zeit vollständig. So inszenierte es zumindest der 23-jährige Orson Welles und verursachte aufgrund seines erschreckend echt wirkenden Hörspiels Krieg der Welten bei den Radiohörern der US-amerikanischen Oststaaten Irritationen. Die Berichte über eine Massenpanik gelten aber mittlerweile selbst als Fake News. Und damit herzlich willkommen zur Mockumentary-Folge Lehrersprechtag mit Alex Faktor Batzke.
Ah, und sowas Schlaues sage ich nicht, kriege ich nicht hin. Dem Alien, den Pieler. Nee, warte, ich hab's. Marstin Pieler.
Boom.
Nicht schlecht. So, genug für heute.
Ja. Alex Faktor. Sieht geschrieben auch deutlich besser aus als ausgesprochen.
Ja. spannend, ja. Wir haben ein bisschen was Literarisches sozusagen hier in der heute vor Rubrik.
Ja. Ja. Am 30. Oktober ist relativ überraschend wenig passiert.
Ja. Ja, aber solche Geschichten, dass dann solche Veröffentlichungen, welcher Art auch immer, dann irgendwelche Massenphänomene auslösen, sind ja oft dann Fake News. Also bei Goethes Werther gab es ja auch keine Massenselbstmorde, auch wenn man das immer selbst gerne kolportiert.
Und ja, Massen besser halt.
Klingt halt besser. Klingt besser. Klickte damals schon besser und heute auch. Ja, Krieg der Welten. Gab es da nicht auch mal einen Film mit Tom Cruise? Mhm. Ja. Oder?
Nee. Also, es gab einen Film.
Ja, es gab viele Filme wahrscheinlich davon.
Ja, nee, auch einen in Anführungsstrichen aktuellen.
Ja.
Ah, Tom Cruise. Ach nee, warte. Der Tag, an dem die Erde stillstand, gibt's ja auch noch. Das ist ja auch so ein uralter. Der ist mit Keanu Reeves, oder?
Der ist mit Keanu Reeves, genau, ja.
Dann
ich glaube, der Krieg der Welten ist, glaube ich, mit Tom Cruise. Ja, genau. Ja. Okay, ja. Schön. Ja, Hörspiel, gutes Thema. Ich hätte jetzt auch bald wieder die Gelegenheit gehabt, fast bei diesem Hörspiel-Workshop wieder mitzumachen. Mhm. Hab aber an diesem Wochenende, wo das stattfinden wird, keine Zeit. Möchte aber gerne noch mal sagen, wer in Münster ist und da Bock drauf hat, macht das mal. Das ist echt cool gewesen. Ihr erinnert euch, ich habe vor, nee, wann war denn das? Letztes Jahr irgendwann, ne? Im Mai oder so, habe ich doch
Irgendwas mit dem Elefanten,
genau. Mit dem Elefanten am Hafen habe ich doch da ein Hörspiel gemacht. Genau, hört euch das gerne auch nochmal an. Haben wir irgendwo hier drin. So, ja, Hörspiele sind toll. So. Ich habe auch gerade wieder ein neues Drei-Fragezeichen-Hörspiel angefangen. Das dauert ja bei mir immer so ein paar Monate, bis das dann durch ist, weil man hört es ja immer zum Einschlafen und dann, ja, hört man halt so 6 Minuten
halt
und dann schläft man halt irgendwann ein. Es sei denn,
dann muss man am nächsten Tag die Stelle wieder finden, das dauert dann 20 Minuten.
Ja, genau. Ich stelle mir auf jeden Fall auch immer schon präventiv einen Schlaftimer da bei Spotify ein, damit das auch auf jeden Fall auch irgendwann ausgeht. Und es kommt sehr selten vor, dass ich den dann mitbekomme. So.
Ja.
Sehr so gut. Ist es. So ist es nämlich.
Ich habe nachgeguckt, das ist unsere erste eigene Folge seit dem 11. September.
Ich hatte es auch im Kopf, genau. Ich erinnerte mich noch,
dass das ist mehr als Sommerferien.
Ja. Das ist mehr als Sommerferien, ne? Ja. Das 11. September, heute vor, hatte ich noch im Kopf, logischerweise. Und ja, wir haben ganz schön viel liegen lassen auch, weil wir so beschäftigt waren mit unserer großen Serienstaffel, die wir mit Pop und Pubertät mit Marc Hofmann aufgenommen haben und die auch immer noch nicht zum Ende gekommen ist.
Da genau,
ist
jetzt das sozusagen Finale, so, das Finale kommt noch.
Genau, da ist so ein Mid-Season-Break. So wie das viele Serien gerne auch vor allem im Fernsehen ausgestrahlt machen, dass sie dann einfach so kurz vor Ende nochmal so eine Pause machen. So. Machen wir jetzt auch und machen jetzt mal hier wieder eine normale Folge, denn vor den Ferien waren wir ja auch noch beim Podcast zu Gast.
Shoutout.
Genau. Shoutout. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr lustig und es ist auch eine sehr witzige Folge geworden. So.
Finde ich.
Was geht denn bei dir? Dann haben wir uns danach erstmal 2 Wochen gar nicht mehr gesprochen.
Genau, da war ich im Urlaub.
Zack. Ja, 2 Wochen lang.
12 Tage.
Cool.
War ich auf Kreta. in Stalidas oder wie auch immer Dinge auf Kreta ausgesprochen werden. Das ist an der Nordküste. Mhm. Und ja, es war ein sehr schöner Urlaub. Wir hatten auch sehr gutes Wetter, so um die 22, 23 Grad. Immer, dass man immer so schön in T-Shirt und kurzer Hose es gut aushalten konnte, aber man sich nicht kaputt geschwitzt hat. Das Hotel war sehr schön. Dann haben wir so ein paar Touren gemacht und so ein bisschen was angeguckt. Und da muss ich jetzt sagen, Kreta wird jetzt nicht meine Lieblingsinsel.
Ja, also, das ist so, ne?
Rhodos schon schöner. Mhm. Da war ich ja vor ein paar Jahren mal. Also ich meine, da gibt es auch schöne Ecken irgendwie, klar. Aber die ist ja auch echt groß.
Ja.
Und das heißt, die schönen Ecken sind dann halt auch echt weit voneinander entfernt. Und dann lohnt sich das schon wieder fast nicht, weil man hat dann so viel fährt, um die dann irgendwie so abzufahren und so, dann weiß ich nicht, also irgendwie sehe ich mich jetzt in näherer Zukunft nicht nochmal hinfahren, muss ich sagen.
Ja, ich war auch schon einmal da und hat dann auch, glaube ich, auch erstmal gereicht. Hier die wichtigen Sachen hat man dann so gesehen, hier den Knossos da, den Palast, ja, hast du ja auch alte Steine, uralte Steine gepostet.
Älteste Steine
sozusagen. Ja, sozusagen, also ja. Ja, das ist schon ganz cool. So.
Ja. Ja.
Und dann. Und halt eine gute Sache, um halt in dieser Jahreszeit immer noch schönes Wetter zu haben.
Ja. Ja, das ist richtig. Das war sehr fein. Ja, ja, genau. Vielleicht machen wir da so ein bisschen, also jetzt so ein bisschen antizyklisch. Ich habe hier noch so die wichtigsten Altlasten aus 8 Wochen.
Ja, gut.
Hier mal irgendwie so notiert. Ich habe auch 56 Sachen wieder gestrichen, die wärme ich jetzt auch nicht nochmal auf. Also, es war Tag der Deutschen Einheit.
Oh,
herzlichen Glückwunsch, Deutschland.
Ja. Dafür. Toll, ja.
Dann war ich Räumer spielen in Bremen.
Oh ja, stimmt.
Da, das große Turnier. Das Riesenturnier, genau. Shoutout da an die Jungs von Target Priority für die Orga und so, wieder richtig schön. Sportlich katastrophal. Ich habe nur aufs Maul gekriegt das ganze Wochenende. Es war ganz, ganz schlimm. Gott sei Dank gab es Bierflat, die mich da abends so ein bisschen aufgebaut hat. Ansonsten wieder super viele Leute kennengelernt, gute Spiele gehabt und so. Aber ja, so viel dazu. Podcast haben wir. Urlaub habe ich.
So eine Abhakliste
jetzt. Ja, ja. Und alles andere ist jetzt schon wieder so, ich sag mal, aktueller, dass das fast ein normales Gelaber ist.
Ja.
Hast du noch so alte Sachen, die jetzt hier nochmal eben so loswerden willst?
Ja, ich habe noch ein paar alte Kondolenzen, die wir noch abzuhandeln haben, denn während unserer Abstinenz hier sind auch einige Leute verstorben. Allen vorweg Robert Redford ist zu nennen. Ja. dann Dr. Jane Goodall, die Primatenforscherin. Mhm. Habe ich auch schon viel zu gehört und gesehen und so. Ganz, ganz spannend, ganz interessant. Dann auch Schauspielerin Diane Keaton, die kennt man aus dem Paten und aus anderen Sachen. Und kürzlich noch der Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers, auch über den Jordan gegangen, wegen Rivers. So, genau, ja. Das waren alle, die mir so vor die Flinte kamen. okay, ja. Und dann habe ich auch, vielleicht um bei dem Urlaubthema anzuschließen, eigentlich auch nichts, also nichts Großes zu berichten. Ich habe einfach Urlaub zu Hause gemacht. Ich habe nämlich diese 2 Wochen wirklich einfach mal alleine hier zu Hause verbracht. Denn mein Sohn war ja in der Kita, meine Frau war arbeiten und ich konnte wirklich einfach den ganzen Tag, also von zur Kita bringen, nach Hause kommen, Frühstück und dann zocken oder irgendwie was schreiben oder so, abgammeln. So. Ich habe mich so wenig bewegt. Ja, genau. Alles wunderbar, ja. Groß.
Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen. Ende.
zu Ende, ja.
Das ist echt schlimm, dass man da so einen richtigen Orden für verleihen muss.
Ja, da habe ich letztens so ein Reel gesehen von so einer, klingt so wie so eine Millennial-Punk-Band, dann I finished the book, ging der Song. Ja, aber du hast es auch selbst gelesen oder war es ein Hörbuch?
Nein, ich habe es selbst gelesen.
So,
ich habe jetzt 2 Urlaube dafür gebraucht, aber ich habe es geschafft.
Okay. Ein Roman oder ein Sachbuch?
Ein Sachbuch. Ich lese keine Romane mehr.
Ach so. Okay.
Also ich weiß nicht genau warum, aber ich lese einfach. Also
ich lese keine Romane mehr.
Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, was der letzte Roman ist, den ich nicht so im schulischen Kontext, also nicht so selbstständig, freiwillig gelesen habe.
Okay. Warum? Ich mag Romane lieber. Weil die Sachbücher sind mir oft zu dröge. Weil die Realität ist mir oft zu unspannend einfach.
Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Selbstoptimierungstrieb, dass ich mir denke, wenn ich jetzt schon die Zeit investiere, so ein Buch zu lesen, dann will ich am Ende auch schlauer sein.
Ja, ja. Ich hab in meinem Urlaub zu Hause so eine Cäsar-Doku geguckt, so eine dreiteilige von ZDF Info. Die war auch gut. Da habe ich immer morgens beim Frühstücken habe ich mir so ein Omelett gemacht, da habe ich da schön so eine Dreiviertelstunde Cäsar reingepfiffen und dann das so an 3 Tagen hintereinander. Denn egal wie oft man sich das anschaut, man vergisst immer wieder was und man muss immer wieder was nachlernen, wie das so gewesen ist und so. Da habe ich noch eine Augustus-Doku hinten dran gehangen. Sowas mag ich. So.
Sehr schön.
Ich bin ja sehr empfänglich für diese Geschichtsdokus, die es so beim ZDF gibt.
Wie oft denken Sie über das Römische Reich nach? Ne?
Ja, ich oft. Ja, dann habe ich mein Fahrrad gewaschen.
Wow.
Ja, das war längst nötig nach dem Urlaub. Denn irgendwie musste das ja auch mal gemacht werden. Im Urlaub war es ja ordentlich dreckig geworden. Und es gab eine Aktion bei unserer Fahrradabstellstation am Bahnhof, dass es da so eine Art Fahrradwaschstation gibt. So. Mhm. Und da konnte man irgendwie jetzt noch bis Ende des Monats kostenlos sein Fahrrad waschen. So. Da bin ich da hin und dachte, boah, toll. Da stellst du dein Fahrrad rein. Und dann fährt das da so durch, wie in so einer Waschstraße, wie so ein Auto. Und dann kommt das blitzblank wieder raus. Nee. Im Endeffekt war ein Schlauch. Und dann musste man die ganze Scheiße, die man sonst alt machen muss, wenn man dann ein Fahrrad wäscht, trotzdem machen. Nämlich abtrocknen und diese ganzen einzelnen Speichen und den ganzen Dreck. Das Coole war, dieser Schlauch hatte eine Bürste dran. Da konnte man so ein bisschen dran rumbürsten. Das Schlechte daran war, das war wieder so eine neue Idee, die dann auch noch besonders umweltverträglich sein sollte. Das heißt, es wurde kein frisches Wasser benutzt, sondern das schon dreckige wieder hochgepumpt und wieder aus dem Schlauch raus. Und da das ja eine kostenlose Aktion war diesen Monat, haben wir schon einige vorher ihr Fahrrad gewaschen. Und ich denke so, warum wird denn dieses Fahrrad nicht sauberer? Es wird eher dreckiger.
So eine richtige Brühe da drum.
Ja, es war wirklich so eine richtige Brühe. Also, ich weiß auch nicht, was da jetzt wieder die Idee war. Also, war so ein Mittel.
Münster.
Ja. Wollte ich noch erzählen. Hat mich so irgendwie bewegt. Ja.
Okay. Ja, dann haben wir natürlich immer noch im Stadtbild dieses Problem.
Ja.
Mhm. Darüber sollten wir vielleicht mal kurz reden.
Ja. Da, bitte. Erzähl mal. Was ist dein Problem im Stadtbild? Also. Ja,
also
bei mir sind zu viele Fahrradfahrer, definitiv.
Also.
Weißt du, was das Schlimme ist? An dieser ganzen Sache? Also. Es gibt vieles Schlimmes an dieser Sache, aber...
Also ich bin sehr gespannt, was wirklich das Schlimme ist, ja.
Also eine Sache ist immer schlimm. Ich versuche dann ja immer, wenn sowas kommt, irgendwie noch so ein Advocatus Diaboli zu spielen. Dass ich noch versuche, was hätte denn vielleicht meinen können? Steckt da vielleicht doch ein wahrer Pudelkern drin? Irgendwie sowas.
Das kannst du nicht wissen, da musst du die Töchter fragen.
Ja. So, die Töchter sind aber beschäftigt, die sind dabei zu demonstrieren. Ja. Ja.
Es ist doch einfach deutsche Donald Trump, oder?
Ja, aber nicht so entertaining irgendwie.
Ja, also am Ende halt immer noch.
Deutsche Donald Trump aus dem Sauerland.
Aus dem Sauerland, genau, das ist das Problem. Ja. Aber was ist mit ihm?
Ja. Das kann man doch nicht einfach mal so raushauen. Hat er denn keine Berater, die ihn mal schulen, was man so sagen darf oder nicht?
Dass die den ja beraten, dass er sowas sagen soll.
Ja, weiß ich nicht. da muss jetzt Jens Spahn kommen und in irgendeiner Talkshow nochmal sagen, was er denn wirklich damit gemeint hat und so. Naja.
Ja, aber ganz ehrlich, ne, also das lasse ich ja aber auch nicht mehr gelten. Ne? Also das ist ja, der hat Berater, die sind alle ausgebildet, die haben Rhetorikschulung ohne Ende, die sagen nicht Dinge aus Versehen und drücken sich dabei ungünstig aus. Die sagen die Sachen genauso mit der Wirkung, die sie dabei erzielen wollen.
Ja.
Und das ist halt einfach, das ist 100% rechtspopulistisch. Das ist genau dieselbe Taktik, die die rechtsextremistische Partei auch verfolgt. Nämlich einfach, ich sag so lange Scheiße, Klick, generiere damit Klicks und generiere damit Popularität und so weiter und so fort. Und wenn es dann zu doll wird, dann rudere ich irgendwie so fadenscheinig zurück und bin auf der Maus ausgerutscht. Also,
Ich sag auch erst eine ziemlich krasse Sache und wenn das dann krass läuft, dann ruder ich auf der Maus zurück, aber nur so eine Stufe. Und dann kann ich danach wieder ganz Sachen von sagen, die zwar auch voll krass wären, aber von da aus schon wieder schwach wirken. Das ist richtige Rechtsrhetorik, ja. Mhm. Ja. Und das ist halt auch noch die Sache, und das wollte ich dann noch dazu sagen, es lenkt halt jetzt komplett von tatsächlichen Problemen, die es im Stadtbild gibt, ab. Weil jedes Mal, wenn man dieses Thema jetzt irgendwie anspricht, hat man jetzt nur noch dieses, dieses falsch dargestellte Bild im Kopf. Anstatt wirklich vielleicht mal Probleme anzugehen, die es ja offensichtlich gibt. Zum Beispiel Drogen. So. Und so. Also, und ich meine damit jetzt nicht Cannabis oder so. Das ist was anderes.
Ja,
aber so diese, ne?
Ja, und vor allen Dingen halt auch
Drogenkriminalität, also, die es selbst in Münster sogar gibt, in Parks.
Ja, genau. Ne? Und ich wollte gerade sagen, so, ne, also man muss jetzt sagen, ne, Bahnhöfe, ne, kann man nicht mehr hingehen. Ne? Also wir erinnern uns so zurück an die Zeiten vor 20 Jahren, als die Bahnhöfe in so einer Stadt der schönste Ort waren, wo man sich nachts immer hervorragend aufhalten konnte.
Ja.
Absoluter Traum. Noch niemals ist irgendetwas auf einem Bahnhof oder in der Nähe eines Bahnhofs passiert.
Erst jetzt.
Erst seit 2, 3 Jahren ist das so.
Ja.
Vorher gar kein Thema.
Ja.
Beste Wohnlage.
Und das wird alles, wenn wir jetzt alle Flüchtlinge einfach abschieben, wird das alles wieder okay sein. So.
Klar. Dann haben wir ja dieses Problem im Stadtbild nicht mehr.
Boah, ey.
Ja.
Ich möchte das nicht mehr. Ich frage mich ja, wenn der Scholz sowas gesagt hätte, was da mit dem passiert wäre.
Ja, also dass man sich Olaf Scholz als Kanzler zurückwünscht. So weit muss es kommen. Ja, ist toll. Was anderes, auch noch hier, apropos Rechtspopulismus und so weiter und so fort. Nico Semsrott, kennst du den noch?
Ja, von der Partei, ne? Oder warte mal.
Ja, schon länger nicht mehr. Also
von Titanic auch? Nee, bin ich da jetzt was durcheinander?
Also der ist von der.
Also ich weiß, wer das ist.
Der ist über die Partei ins Europaparlament gekommen und ist dann aber da sehr zügig aus der Partei wieder ausgetreten, weil er dann überlegt hat, wenn er jetzt schon mal hier ist, könnte er doch irgendwie so zumindest versuchen, irgendwie ernsthaft da was zu regeln. Und war dann, glaube ich, parteilos und so.
Immer, ne?
Genau, richtig. Ja. Und eigentlich eben Comedian, Kabarettist, wie auch immer.
Ja.
Und der wird jetzt anscheinend auch noch politischer Aktivist, denn der hat jetzt eine Initiative in die initiiert oder ist dabei, die zu initiieren. Die heißt Prüfen rettet übrigens Freiheit, kurz PRÜF.
Mhm.
Und da geht es darum, dass irgendwie so jeden Samstag oder nee, alle 2 Samstage soll jetzt so lange demonstriert werden, bis das Bundesverfassungsgericht alle als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingeschätzten Parteien überprüft, ob die denn nicht vielleicht doch gar nicht mehr so als Partei existieren sollen. Hat der gesagt, wäre vielleicht eine coole Idee. Lass mal machen.
Okay. Dann muss jemand diese Demos organisieren und dann können wir das machen. Ja,
geht los auf jeden Fall. Also PRÜF Hamburg gibt schon. Da wird das jetzt wohl irgendwie diesen, vielleicht jetzt schon am Samstag? Nee, da ist Feiertag. Keine Ahnung. Zeitnah geht das los, auf jeden Fall. Wir verlinken, ich schicke dir den Link, dann können wir das da verlinken, weil das erscheint mir eine gute Sache zu sein. Ich hoffe, das wird groß und führt dazu, dass das geprüft wird.
Ja, voll. Irgendwo muss ja mal was Gutes passieren. So. Ja, politisch habe ich sonst hier nichts mehr. Also, Trump baut sich einen Ballsaal. Der größer ist als das Weiße Haus selbst.
Das habe ich auch gerade gelesen.
Das ist so eine Metapher für seine gesamte Politik. Er reißt einfach einen kompletten Flügel dieses Weißen Hauses, dieses historischen Monuments ein, um sich da so ein Prestige-Ding hinzuballern.
Ja, so. Bezahlt von Jeff Bezos und keine Ahnung wem.
Ja, ja, genau. Von seinen Oligarchen halt. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Guter Typ. Ansonsten noch irgendein KI-Video, wo er Demonstranten mit Scheiße bewirft, habe ich noch gehört.
Gibt's bei diesen No-Kings-Demos, da macht er einfach, ja, das Video habe ich auch gesehen. Ja, ey, das ist aber, ja, so.
So viel zum Entertainment-Faktor aber.
Ja, eben, so. Wir haben einen Kanzler, der hat die Krombacher Insel auf dem Kopf, sonst nichts.
Ansonsten wurden noch die Kronjuwelen geklaut.
Oh ja, Louvre heißt, genau. Ja, richtig.
Französische Haus des Geldes, oder?
Ja, oder Lupin heißt doch die Serie, oder? Wo dieser Meisterdieb da agiert.
Ah, okay. Ja, ja. Also Meisterdieb weiß ich jetzt nicht.
Ja, es ist halt irgendwie dann auch nicht so smart und irgendwie schick wie bei Ocean's 11 oder so. Oder eben wie bei Lupin, ne? Das waren schon einfach ziemliche Rabauken, die das gemacht haben, ne? Rein, ja, alles umhauen und dann da wieder schnell wieder raus, ja.
Ja, wie ich heute, aber Dreistigkeit siegt und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Orange Warnweste, easy going. Mhm. Ich habe auch heute schon in der Schule, hatten wir da kurz drüber gesprochen, hatte ich gesagt, stell dir mal vor, du kommst so in so einer zweiten, dritten, vierten Stunde einer Klausur als Aufsicht da in den Raum, so als Ablösung für irgendjemanden. Und jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin aus der Klasse hat einfach so einen orangenen Zettel auf dem Tisch liegen, wo Sachen draufstehen. Möglichst auch noch überall die gleichen. Da würdest du raus sagen, ja, das wird hier schon so seine Richtigkeit haben. Die legen ja nicht alle einen orangenen Zettel auf den Tisch, wenn die schummeln wollen, das wäre ja blöd.
Genau, ja.
Und ich wette, das würde funktionieren.
Meinst du, orange ist die Schummelfarbe einfach? Orange ist einfach
mir,
die...
Von mir ist auch pink oder... Also irgendwie offensichtlich nicht unauffällig, sondern...
Ja. So. Sag das mal diesen ganzen Jägerarzen. Dann müssen sie demnächst einfach mal so bunt in den Wald gehen. So. mit so einem pinken Hasenkostüm oder so. Und nicht mit diesen Tarn und diesen Camouflage. Das ist out. So.
Ja, ansonsten... So. Ein oder zwei sogar haben sie jetzt kassiert von denen, habe ich jetzt heute Morgen gehört.
Habe ich auch
von den gehört, dass weil einer sich einfach irgendwie so gedacht hat, so, ja, ich gehe jetzt einfach zum Flughafen, kaufe mir ein Ticket und fliege jetzt hier weg. Auch aus Paris direkt.
Ja. Und der andere wahrscheinlich erstmal direkt bling, bling.
Mit der Krone.
Ja, keine Ahnung. Oder erstmal ins nächste Casino, alles verballern. Naja, aber machst du auch mit so einem Zeug, ne?
Also, ja, es gibt ja, im Prinzip gibt es ja zwei mögliche Szenarien, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also das eine ist halt bis in die Unkenntlichkeit zerstören, einschmelzen, die Diamanten zertrümmern und keine Ahnung was und alles irgendwie versuchen einzeln zu verkaufen.
Ja.
Oder die irgendwie charmantere Idee, das ist halt einfach so eine Auftragsarbeit von irgendeinem Milliardärs-Arschloch.
Und der sich das einfach selber in seine Wohnung irgendwo in so ein Vault irgendwie so reinstellt. Genau,
aber auch nur so ein Keller. Kann der auch keinem zeigen, jemals. Das ist einfach nur da, dass der weiß, ja, ist da. Ist da.
Genau, so eine Trophäensammlung.
Ich bin der Mac, ich hab das.
Ja, so wie Lara Croft, die alle diese ganzen Artefakte, diese magischen auf ihren Reisen einfach auch in ihrem Croft Manor da so sammelt. Dann kommst du da rein, dann dreht sich da was, irgendeine Alien-Waffe und alles mögliche, was man so gefunden hat. Dann irgendwie Excalibur und alles liegt da so rum. Genau so. Ja. Kannst halt auch keinen zeigen. So, ja. Ja, genau. So, ich tippe auf Letzteres, weil ich finde das irgendwie witziger. Das ist dann Filmmaterial. So, das erste ist irgendwie so unromantisch einschmelzen und einfach weg. Das ist irgendwie dann wieder so gierig, so ne, eklig. Also so einen schmierigen Milliardär, der das einfach haben will, um es zu haben, Finde ich irgendwie witziger. So. Mach mal Realität, dass das so ist. So. So ist das. Wir haben den goldenen Herbst übersprungen, das wollte ich auch noch sagen. Also, also wenn wir vorletzte Woche aufgenommen hätten, dann hätte ich gesagt, dass der Herbst gerade so dabei ist, zu meiner Lieblingsjahreszeit zu avancieren. Mhm. Doch nicht. Beim Blick nach draußen jetzt doch nicht. Ich bin Sonntag jetzt vier schon, Stunden
gar keinen Bock mehr.
Ja, 4 Stunden durch den Regen gelaufen und alles ist kalt und so. Ja, Mitte Oktober war noch wirklich, wirklich schön. Und da dachte ich halt auch, Leute sehen das und wünschen sich den Sommer zurück. Aber nee, ich fand das wirklich, wirklich schön. Aber jetzt ist vorbei. Ah, und eine Sache noch. Mein Sohn kann jetzt Fahrrad fahren.
Wow.
Ja.
Jetzt
geht's ab.
Wie ein guter Münsteraner. So. Wie viel hat er jetzt? 3, 4? Wie viele Fahrräder hat man so als Münsteraner Kind?
Ja, noch hat er ein Fahrrad und ein Laufrad. Und das Bobbycar kommt jetzt demnächst auf den Sperrmüll. Ja, aber nee, macht er wirklich gut. Also ich hatte so das Gefühl, so jetzt könnte er vielleicht mal, also ich hatte immer diese Schaltechnik, die hat meine Schwester mir gezeigt, schöne Grüße, so einen Schal drum wickeln und dann so ein bisschen immer nachsteuern, so, ne? Und, aber eben grundsätzlich alleine fahren lassen, nur so ein bisschen absichern. Und irgendwann habe ich so gedacht, jetzt lass den mal kurz weg, diesen Schal. Und dann fuhr der einfach. Hm. Dann haben wir ihm noch kurz beigebracht, wie man aufsteigt und losfährt. Hat er auch gecheckt. Los geht's. Ja.
Ja. Jetzt steht ihm ja die ganze Welt offen.
Ja.
Wenn nicht komplettes Dreckswetter wäre, natürlich.
Genau. Jetzt muss man das auch beibehalten und weiter üben. Geht aber nicht gerade. Ja. Aber ja. Macht ihm Spaß und ist auch cool. Also, dass es einfach jetzt klappt. So. Wir sind auch schon mehrmals zum Lidl gefahren und wieder zurück.
Du musst auf jeden Fall jetzt jeden auch nur ansatzweise fahrradtauglichen Tag, der muss jetzt genutzt werden. Weil ich weiß mich noch, bei meinem Sohn war es mir im Prinzip auch so. Ganz zum Ende des Sommers hatte der das dann so irgendwann mal so fast gelernt und dann war einfach so lange Scheißwetter. Dass du dann fängst du auch wieder bei. Also, wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht. Aber der Weg dahin ist immer wieder so ein Reset, wenn man nicht dabei bleibt.
Ja. Genau.
Deswegen bin ich froh, dass das dann dieses Jahr, letztes Jahr sich entschieden hat, im Frühjahr sozusagen das Fahrradfahren zu lernen. Das war schlau, clever gemacht.
Ja, wir müssen jetzt einfach jede Sonnenminute nutzen und jede Fahrt, die man sowieso machen muss, einfach auch direkt. Ja. Nutzen, ja.
So ist das. Gut. Hast du noch was? Nee. Das habe ich im Klopper der Woche.
Ich bin gespannt.
Ja. Zitat aus einer Klausur, glaube ich, der ist irgendwie auch schon ein bisschen älter. Als Martin Luther King die deutsche Bibelübersetzung fertig hatte.
Klassiker. Ja.
Klingt gleich, ist es aber nicht.
Ich habe für wahr einen Traum.
Ja. So sieht's aus.
Sehr schön. Kurz und gut. Okay, pass auf, Kollege. Wir kommen zur mündlichen Prüfung. Mhm. Und wir haben im Vorfeld schon quasi darüber gesprochen, dass wir beide ganz begeistert sind von einem Videospiel, was wir beide gespielt haben. Erst du und irgendwann bin ich auch dazu gekommen und war dann auch mega geflasht davon und finde, das ist einfach für mich das Spiel des Jahres. Und dann hast du gesagt, du würdest ja gerne eine Hausaufgabe drüber machen. Habe ich gesagt, ich möchte das gerne auch als Hausaufgabe machen. Und im Endeffekt habe ich das jetzt einfach als mündliche Prüfung gemacht für dich. Es geht um Clair Obscur Expedition 33. So. Und alles, was du in der Hausaufgabe erzählen wolltest, kannst du dann jetzt einfach in dieser mündlichen Prüfung beantworten und am Ende vielleicht noch was ergänzen. Bist du bereit, in diese Welt einzutauchen?
Absolut bereit.
Was bedeutet eigentlich Clair Obscur?
Ist das jetzt eine Frage an mich?
Ich versuche mal zu fragen, ob du das weißt.
Also das ist so ein, ich hab's, also ich wusste es natürlich nicht, ich hab's auch nachgeguckt. Es ist im Prinzip so ein Begriff aus der Malerei, glaube ich, oder Fotografie oder beides, wo es halt darum geht, dass also clair und obscure, also Licht und Schatten oder hell und dunkel sozusagen, und wenn man das in einem bestimmten Verhältnis zueinander macht, dann ergibt das mehr Tiefe oder irgendwie so in den Bildern.
Ja. Kontraste, Tiefe, genau. Mhm. Und vor allem seit der Spätrenaissance und dem Barock so vertreten. Ne? Bedeutende Vertreter waren Caravaggio, Rembrandt oder auch Vermeer. So. Und genau da setzt auch dieses Spiel an. So, genau mit so einem künstlerischen Fachwissen. So. Und auch der Grafikstil orientiert sich so ein bisschen daran. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber sprechen. So. Und ich finde ja, Clair Obscur, wir kommen jetzt in Akt numéro 1, Grand Dart. Clair Obscur Expedition 33 ist, finde ich, ein Final Fantasy für Leute mit Abitur und für Leute, die den Sender Arte auf einem einstelligen Sendeplatz haben. Da das bei mir der Fall ist, war ich da ganz begeistert von. Und versuch du doch jetzt mal, dieses Spiel als Programmhinweis für Arte zu formulieren. Hast du schon mal Arte geguckt?
Du kommst aber auch immer, ja, also, ja, Arte ist immer dann, wenn jemand mich mitten in der Nacht auf Französisch voll labert und da irgendein Webstuhl 6,5 Stunden läuft oder so.
So, nämlich. Wie so ein Trailer.
Ich weiß noch nicht mal, also ich wollte gerade sagen, Programmhinweis ist ja auch so eine völlig verloren gegangene.
Ja, aber die machen das halt immer noch so. Oder mach einfach irgendeinen epischen Trailer oder irgendwie so.
Nee.
Stellen Sie sich eine Welt vor.
Ja, das Schlimme ist, also müssen wir jetzt irgendwie auch schon mal hier so Spoilerwarnung machen oder so, weil es ist ja doch noch so aktuell, dass da bestimmt der ein oder andere das nicht gespielt hat. Und
ja, ich würde gar nicht spoilern wollen. Also eigentlich.
Unbedingt. Wir müssen, also ich muss ganz am Ende mit dir da noch über diverse Dinge reden. Also spätestens dann in der Hausaufgabe mit Spoilerwarnung. Also ich habe Fragen.
Okay.
Also, Clair Obscur hält das Versprechen, das man schon so oft gehört hat und nie so ganz glauben konnte, nämlich, dass Computerspiele eine eigene Kunstform sind, die mehr sind als nur eine andere Reproduktionsebene oder eine andere Darstellungsform von Filmen oder so. Weil ganz häufig, oder finde ich, wenn man so über den künstlerischen Aspekt von Computerspielen spricht, bedient man sich sozusagen derselben Instrumente, mit der man auch irgendwie so in der Filmwissenschaft oder über Filme als Kunstform spricht, und das wird dem Computerspiel ja nicht gerecht, weil dann sind es am Ende nur irgendwie schlechtere Filme oder irgendwie so. Und häufig sind ja dann auch so Computer, je filmhafter das Spiel ist, desto mehr wird es dann als künstlerisches Produkt abgefeiert sozusagen.
Mhm.
Und desto mehr geht aber ja auch der Spielcharakter eigentlich verloren. Also keine Ahnung, mir würde da jetzt so spontan irgendwie Heavy Rain zum Beispiel einfallen. Ist ja sehr, sehr, sehr filmhaft.
Mhm.
Funktioniert da auch sehr gut und ist deswegen auch sehr gehypt worden. Aber Gameplay-mäßig ist da ja verhältnismäßig wenig los. Und Clair Obscur macht das halt anders, weil Clair Obscur könnte, glaube ich, kein Film sein. Oder zumindest würde ganz viel Wirkung verloren gehen, wenn es ein Film wäre, fände ich.
Mhm.
Weil es von zentraler Bedeutung ist, wie sehr du dich mit den Charakteren identifizierst. Und ja, das machst du, weil du so viel Zeit mit denen verbringst. Und ein Film, der in 2 Stunden geht, da kriegst du nicht diese Tiefe in die Figuren rein, die dieses Spiel halt leistet, wo du halt Stunde um Stunde mit denen verbringst, sozusagen. Und weil du dich so sehr mit denen anfreundest, sage ich jetzt mal, wirken dann Dinge so, wie sie wirken. Und geben dem Ganzen halt eine künstlerische Perspektive, die du sonst nicht erschaffen kannst. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass dieses Spiel mit so viel Mut Dinge anders zu machen, als man sie gewohnt ist. Also sich das traut und es das und es funktioniert. Das sind so die beiden.
Ja.
Oder das ist so der Aspekt, den ich da hervorheben möchte.
Ja. Und das bei einem Studio, das gerade einmal 30 Mitarbeitende hat. So, ne? Das ist auch echt so krass. Also Sandfall ist wirklich ein kleines französisches Studio. Alles so junge Leute. Ich habe die mal bei Moby Games mir angeschaut. Die sind alle so um die 33. Und alle so super sympathisch. Und teilweise waren die bei Ubisoft und da gelangweilt. Von diesem ewigen Konzern-Ding. Und wollten dann dieses eigene Studio gründen. Und haben da, wie gesagt, mit etwas ganz Eigenes erschaffen. Ja, wirklich eine eigene Kunstform, genau. Irgendwo zwischen Literatur, Film und eben dieser auch Interaktivität. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich mit meinem Leben jetzt klarkommen soll, jetzt wo ich mit dem Spiel durch bin. Ich spiele auch immer noch weiter. So, wir kommen mal weiter zum Akt 2. Das war ein sehr schöner Programmhinweis. Jetzt machen wir eine Question épineuse oder auch auf Deutsch gesagt eine Gretchenfrage. Ja. So, Malerei u Poesie?
Poesie.
Poesie u Musik?
Musik.
Gustave u Verso? Das sind jetzt Charaktere aus dem Spiel.
Gustav.
Lune ou Ciel?
Lune.
Esquire ou Monaco?
Esquire.
Der ist super, oder? und Miles eben über alles erhaben. So. Dann, ganz wichtig, Claire ou Obscure? Eher Licht oder eher Schatten?
Bezogen auf das Spiel wahrscheinlich eher Schatten.
Okay. Parieren oder ausweichen?
Ausweichen, ich bin alter Mann, hallo.
Darüber wird gleich noch zu reden sein. Elementarschaden oder physischer Schaden?
Physischer Schaden, weil
OP. Lichtschaden, was, weil?
Weil OP.
Ja. Lichtschaden, Dunkelschaden.
Ist
im Prinzip auch Elementarschaden, Licht, aber ich wollte noch was extra.
Ja, Lichtschaden.
Lichtschaden, ja. Die Gestral oder die Grandi? Das sind die beiden Fabelwesen, die nicht böse sind.
Wir sind
Grandi, das sind diese Eisviecher, die in dem Bahnhof da stehen.
Die sind ja voll. Ach, cool, die haben schon.
Die sind auch voll witzig.
Ja, aber die habe ich schon verdrängt.
Ja.
Gestral natürlich.
Gestral sind einfach so super. Also die sind so witzig. Das sind im Prinzip ja Pinsel. So. Und englische.
Nee, sind diese Holzfiguren.
Ja, auch. Aus der aber Kunst. Irgendwie auch
die
Pinsel.
Heißen, ja, das stimmt, aber die heißen auch Gestral.
Ah, heißen die wirklich so, diese Holzfiguren? Okay, dann gut. Ja, aber die haben so Pinselfrisuren. So, und englische oder französische Sprachausgabe?
Englische.
Ja.
Bitte.
Ich hab ja gerade so ein Immersionsspiel-Ding. Ich hab Assassin's Creed Shadows auf japanischem Ton gespielt und auch hier Mafia The Old Country auf Sizilianisch und habe mir natürlich jetzt auch dieses Spiel auf Französisch gegeben mit deutschen Untertiteln. Und ich muss schon sagen, das hat mir, ich habe ein bisschen gehofft, dass es mein Französisch wieder mal ein bisschen reaktiviert. Hat nicht so ganz geklappt, aber das Spiel schafft es tatsächlich, mein inhärenten Hass, den ich auf diese Sprache hatte, nach meinen 5 Jahren Französisch in der Schule, so wieder so ein bisschen wegzumachen. Also die zweite Folge hieß ja Französisch befriedigend, aber grundsätzlich war ich ja sogar in Französisch schlechter als befriedigend. So. Habe deswegen Französisch gespielt und fand es auch sehr passend eigentlich dazu. Mhm. Überlege aber jetzt nochmal New Game Plus zu machen und da die Englische nochmal zu nehmen, denn wenn man die Französische nimmt, dann verpasst man Charlie Cox und Andy Serkis. So, die ja auch sprechen. Charlie Cox spricht Gustav und Andy Serkis spricht Renoir. So. So, kommen wir zum Akt 3, die Expedition. Welches war dein Lieblingsschauplatz?
Schon eine wilde Frage auf jeden Fall.
Wilde Frage.
Weil halt so viel so cool war.
Ja.
Also Flying Waters war natürlich mega.
Ja.
Dieses Unterwasser, was nicht unter Wasser war.
Wie gut ist diese Idee? Du willst eine so Unterwasserwelt einbauen und dann kannst du da aber einfach rumlaufen und musst nicht so blöd da rumschwimmen. Ja. Jeder hasst Wasserlevel in Spielen und die haben einfach gesagt, okay, da kannst du ja trotzdem einfach laufen. Und es sieht trotzdem so magisch aus. Also ich hatte auch die Flying Waters. So.
Dann die Insel von hier dem Maskending da.
Von diesem Axon.
Ja, da weiß ich gar nicht mehr, wie sie das. Oder da war es nicht so, diese Umgebung, da fand ich eher
Visage,
so da fand ich eher so die Idee geil.
Ja.
Und dann nachher am Ende, wo du auf diesen riesen Turm hochrennst. Das war auch cool gemacht. Wo dann mit so Heißluftballons dann stellenweise noch eine
Etage. Ach so, muss. Dieser dritte Axon, dieses Strebende.
Dieses Optionale.
Genau. Ja, voll gut. Ja. Immer höher. Ja, sehr gut. Es gab sehr viel, sehr Schönes. Ja.
Ja. Luminär selber auch. Also eigentlich, also es sieht einfach alles irgendwie toll aus.
Unreal Engine 5 kann halt schon was, ne? Wenn da gute Leute am Werk sind.
Ich wollte gerade sagen, aber es geht noch nicht mal so, also auch, wie gut es technisch aussieht, aber halt auch einfach, wie es aussieht. Ja. Also das Grafikdesign ist halt einfach mega. Weil das sind alles Sachen, die hast du noch nicht gesehen.
Ja, immer wieder diese Farb Tintenkleckse und so, die so rumwabern und so. Ja. Herrlich. Und alles fliegt durch die Gegend. Genauso wie die Monster. Mhm. Hast du einen Lieblings-Nevronen? Nevronen sind die Monster im Spiel.
Ja.
Du musst nicht den Namen wissen. Ja. Du kannst es beschreiben.
Ich muss zugeben, ich habe mich da nicht intensiv genug mit befasst, weil ich nicht mit hier Monaco durch die Gegend gerannt bin viel.
Mhm.
Weil den habe ich mir so angeguckt und dachte so, boah, nee, das ist schon wieder so ein, wo er erst mal so 100 Jahre mit dem durch die Gegend grinden muss, damit du da alles eingesammelt hast.
Ja.
Hatte ich keinen Bock drauf. Obwohl der auch cool ist vom Charakter her.
Vom Charakter her auf jeden Fall.
Also ich muss sagen, ich mochte tatsächlich eigentlich fast am liebsten diese Kampfroboter von den Gestrals da. Die haben ja auch
ja,
so.
Ja, ja.
Die fahren halt witzig. Oder halt auch, wenn du die Händler halt herausforderst und dann gegen die kämpfst, das ist eigentlich auch witzig.
Ja.
Und mein Lieblingsmonster, jetzt, also das ist vor allen Dingen auch so nicht die Bosskämpfe gemeint wahrscheinlich, ne?
Ja, es kann auch ein Bosskampf sein. Also es gibt ja auch manche Nevronen, die einem auch nur einmal als Bosskampf vorkommen.
Ja.
Also da wäre zum Beispiel zu erwähnen der Lampenmeister, der ist ja wohl super krass gewesen.
Der Lampenmeister? Ist das der Schwerttyp da auf der Brücke?
Nee, das war ja der Dualist.
Ja, den fand ich halt super krass. Ich glaube, den nehme ich jetzt einfach.
Okay.
Der war cool.
Ja. Ich fand die chromatischen Clair Obscurs ganz cool. Es gibt nämlich auch noch Monster, die eben auch nach dem Spiel benannt sind.
Mhm. es gibt Clair und Obscur und Clair Obscur.
Genau, so. Und dann gibt es auch noch den chromatischen Clair Obscur, das ist der böse, der stärkere. So. Ja. Das ist schon. Da habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich den auswendig konnte. Warum eigentlich aus?
Und hier Dings, Sponge oder wie hieß der, diese Feder da im Wasser?
Oh, ja.
Ja, der war auch wild.
Hast du den auch fertig gekriegt?
Ja.
Ja, 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 gut. Genau, der war auch hart. Besonders nervig fand ich immer diesen Petanque. Dieses Vieh, was von dir wegläuft, was du dann einfangen musst und dann gegen
dagegen kämpfen musst. Das ging noch am nervigsten, fand diesen scheiß Pantomim.
Ja, den fand ich aber auch wieder witzig. Also,
weil ich habe auch bis zum Ende des Spiels diese Brechenmechanik so ganz verstanden.
Ich habe auch bis zum Ende des Spiels gebraucht, um zu verstehen, dass man den brechen muss und dann der ganz einfach ist. Ja, aber das war der erste, gegen den ich überhaupt gekämpft habe, ganz am Anfang in diesem einen dieser ersten Welt, weil ich irgendwie um eine Ecke gegangen bin und dann kam der da und ich dachte, okay, das ist ja so das zweite Monster oder so und dann hat der mir auf den Arsch gegeben. Dann habe ich erstmal von hart auf normal umgestellt und dann ging's. Ja, genau, denn das Ganze, haben wir noch gar nicht erwähnt, ist ja auch ein Rollenspiel. Es ist einerseits natürlich totale Kunst und Literatur und bla bla bla, aber es ist auch ein sehr spaßiges Rollenspiel mit sehr coolem Kampfsystem. So, ich habe auch teilweise gehört, hat irgend so ein Streamer gesagt, so, hier, Final Fantasy VII Remake, ihr hattet einen Job, das gut zu machen und so ein kleines Studio aus Frankreich, die zeigen euch jetzt, wie man rundenbasierte Kampfsysteme in so ein neues, in so eine neue Ära bringt. Nämlich mit diesem Kampfsystem. Und hör mal, du Stratege, gib mal einen Tipp für einen guten Bild, einen guten Kampf. Mit wem hast du am liebsten gekämpft und wie war deine Standardaufstellung?
Mhm. So. Also, meine eigentlich die ganze Zeit Standardaufstellung war Mael, Verso und Luna. Mhm. Und dann im Prinzip war Verso so auf, ich sag mal, Standardangriffe und Tanken geskillt. Dann hatte der so, also vielleicht anders. Wie funktioniert das Spielsystem irgendwie so? Also du hast, ja. Also es ist, eigentlich ist es ein JRPG. Also es ist eigentlich so ein klassisches Japano-Rollenspiel, nur eben halt aus Frankreich.
Und also ein FRPG.
Ja. Fridjepe. Das heißt, du läufst durch die Gegend und wenn du gegen dein Monster kämpfst, prockt so ein, wechselst du in den Kampfmodus, der dann rundenbasiert ist, mit dem modernen Kniff, dass du halt, wenn der Gegner dran ist, sozusagen verteidigen kannst in so einer Art Quicktime-Event, sage ich jetzt mal im Wesentlichen.
Ja.
So, ne? Also so eine Art Quicktime-Event. Also du musst halt zu bestimmten Zeitpunkten richtige Tasten drücken, um Angriffe zu blocken oder zu kontern und so weiter und so fort. Und das ist auch zwingend notwendig. Also wenn du das nicht kannst, dann kannst du die Kämpfe nicht gewinnen. So nach dem Motto. Yep. Weil die tendenziell, also selbst die größten Kackmobs machen so viel Schaden, dass wenn du das nicht blockst, dann stirbst du halt viel zu schnell und so. So, deine Charaktere kannst du halt aufleveln, ganz normal. Das heißt, du wenn du ein Level abkriegst, verteilst du Attribute, dann verteilst du Skillpunkte, abhängig davon, welcher Charakter das ist, was dann so ihre Stärken und oder was so ihre Skills darstellt. Dann gibt es halt so ganz klassische, welche sind halt so eher so Magier, andere sind halt eher so Nahkämpfer in Anführungsstrichen, so normale Typen, die dann so unterschiedliche Techniken haben. Und dann gibt es halt zusätzlich noch, dann haben die so unterschiedliche Waffen, die ausrüsten können, die dann Effekte geben. Und es gibt Piktos und Luminas, die man finden muss und dann auch, das sind auch so wie so Ausrüstungsgegenstände und ein Picto gibt halt einerseits einen bestimmten Bonus auf bestimmte Attribute und, was viel wichtiger ist, so einen passiven Perk.
Ja.
Und wenn man dieses Picto equipped hat und 3 Kämpfe damit gemacht hat, dann verwandelt sich dieses Picto in ein Lumina. Und dann kriegt man diesen passiven Effekt einzeln und kann den jedem Charakter geben. Das ist im Prinzip so die Hauptstrategie, wie man die Charaktere maßschneidert, sage ich jetzt mal. Und da war es jetzt eben so, um jetzt mal hier zurückzukommen, also Verso war bei mir so, der hatte halt so Standardangriffe und dann hat der so Effekte gehabt, dass der mehr, wenn der einen Standardangriff macht, darf er nochmal und dann macht er nicht einen, sondern immer 2. Und wenn er einen Standardangriff macht, heilt er sich und wenn sich er sich heilt, heilen sich noch alle anderen und so, dann konntest du halt so diverse Synergien da halt heraus. Und das ist wirklich, wirklich schön und ich finde auch, du kannst da sehr, sehr gut so ein bisschen so eigene Wege gehen, wie dir das gefällt und so. Das mag ich, wenn es nicht so eine Sache gibt, die so offensichtlich am besten ist, dass man nur das machen kann und alles andere ist Schmutz, so nach dem Motto. Und Luna, da ist halt so die Magierin sozusagen, die hatte so Elementareffekte, da konnte man einerseits auch so diverse so Kombos bauen, damit die auch relativ viel Schaden machen konnte. Was vor allen Dingen ganz gut war, weil es halt auch so Elementarresistenzen und so natürlich gibt im Spiel. Und die war aber eher so ein bisschen dafür zuständig, die Bühne für Mael zu bereiten, weil die ist halt einfach die geistesgestörteste Damage-Dealerin, die es gibt. Also wenn du nachher dieses Schwert findest, dass die immer in dieser Virtuosen-Stance anfängt, macht die im Prinzip ab einem bestimmten Punkt eigentlich alles One-Hit-Tot.
Genau. Deswegen habe ich die auch häufig erst in der zweiten Runde gehabt, dass dann sozusagen, wenn ein Gegner so schwer war,
dann
dass der meine erste Mannschaft einmal niedergestreckt hat, dann kommt das Reserve-Team schicken immer so als Möglichkeit.
Genau. Und Mael
dann
regelt
kommt Mael dann, und genau, das ist immer so ein bisschen so wie Son Goku auf Namek oder so. Alle kriegen aufs Maul und irgendwann kommt so Goku ein bisschen später nach und haut alle um.
Ja.
Genau,
so das ist natürlich auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein Nachteil, wobei diesen Nachteil hat eigentlich faktisch jedes JRPG, denn es gibt zwei Varianten. Entweder du spielst nur die Main Story sozusagen und lässt alles links und rechts liegen und dann ist das immer eigentlich ein angemessener Schwierigkeitsgrad. Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B ist, ab irgendeinem Punkt hat jedes JRPG den Moment, wo sich sozusagen die Weltkarte öffnet und du machen kannst, was du willst.
Mhm.
Und wenn du dann machst, was du willst und dann die Hauptstory zu Ende spielst, ist der Final Boss halt der letzte Trash-Mob. Und so war es bei mir halt auch mal wieder, weil ich lerne ja nicht dazu. Aber ich kenne mich halt. Also ich muss das so rum machen, auch auf die Gefahr, dass der letzte Bosskampf dann scheiße ist, weil wenn ich den letzten Bosskampf gemacht habe, bei mir gibt es keinen New Game Plus oder so. Das wird nicht passieren. Ich spiele diese Sachen dann nicht weiter.
Genau, und ich wusste halt ja auch nicht, was danach passiert. Gibt es ein New Game Plus? Kann man danach noch rumlaufen und noch Sachen machen? Deswegen habe ich dann wirklich auch beim letzten Bosskampf, also der zeichnete sich ab, dass es wirklich der allerletzte wäre, habe ich dann gedacht, okay, pass auf, der hat mich jetzt so zweimal besiegt. Jetzt gehst du noch mal einmal so ein bisschen trainieren sozusagen. So, es ist auch nicht wirklich Grind, weil es macht ja einfach auch die ganze Zeit Spaß und gibt ja immer wieder neue Sachen zu entdecken. Deswegen ist es nicht irgendwie so nach dem Motto, oh, schon wieder 15 Mal denselben Gegner irgendwie niederstrecken soll. Du findest halt ständig Sachen und bist unterwegs und freust dich wieder, was Neues entdeckt zu haben. Und dabei levelst du halt. So, und dann habe ich das ein bisschen gemacht und bin auch irgendwann zurück zum letzten Bosskampf und dachte, oh, und das war jetzt einfach. Genau, vor allem, weil ich erst, und das wollte ich auch noch ergänzen, im Endgame gecheckt habe, wie das mit diesen Lumina-Punkten funktioniert.
Okay, das ist ein bisschen spät, ja.
Das ist ein bisschen sehr spät. Ich habe die immer gesammelt und dachte, ja, irgendwo wirst du die ja wohl für mal brauchen. Aber ich habe das nicht gecheckt, wie man die dann verteilt. Und dann hatte ich am Ende bei jedem 100, ja, konnte ich erstmal 100 Lumina-Punkte jedem einzelnen verteilen und einfach allen alles ermöglichen. So. Ich hatte dann immer zweite Chance bei jedem. Das war natürlich auch super. Dann, wenn man dann stirbt, dann wird man direkt sofort nochmal wiederbelebt. Ja. Dann habe ich irgendwann so Schilde gehabt.
Dann geht dieses AP halt hoch, das braucht man hier so.
Genau, damit die Spezialangriffe schneller funktionieren. Und, jetzt komme ich dazu, gesteigerter Konter. 1, 2, 3. So, weil ich bin ja auch ein alter Mann, aber ich habe darauf bestanden, immer zu parieren, anstatt auszuweichen. Nur in allerseltensten Fällen, wo ich es wirklich nicht gecheckt habe, bin ich ausgewichen. Ansonsten, die Sache mit dem Parieren ist, das musst du halt genau in dem Moment machen, wo dich der Angriff trifft. Du kannst es nicht halten, du kannst das nicht irgendwie ein Sekündchen oder eine Millisekunde zu spät machen. Du musst es genau in dem Moment die Taste drücken, wo dich dieser Angriff trifft. Und das ist ja teilweise, kommen ja dann 1, 2, 3, 4. Du musst im Prinzip den Rhythmus des Angriffs von diesem Gegner auswendig lernen und das dann immer drücken. Und das macht so eine Freude, wenn das funktioniert. Und dann, wenn das dann geklappt hat und du den Angriff quasi mehrfach abgeblockt hast, oder komplett abgeblockt hast, dann kommt ein Konter und der ist mächtig. Der ist dann gleichzeitig so mächtig, dass der viel stärker ist als alle Angriffe oder alle Spezialangriffe. Und das ist dann immer ein tolles Gefühl. So.
Vor allen Dingen, wenn alle dieses Damage Cap Aufhebungsding da halt haben. Das braucht man natürlich auch.
Ja, ja, genau.
Dass du nicht diese nur gemalte Kraft
machen kannst. Mehr. Genau. So, das habe ich dann auch irgendwann gecheckt, dass man das auch allen geben kann. Und dann war die Sache geritzt. Aber dann passiert ja danach noch halt sehr, sehr viel, was man auch noch in der Welt machen kann. Und was auch noch sehr schwer ist. Zum Beispiel diese fliegende Schlange, die sich ständig Schilde gibt und die alle AP klaut und so. Ja, also auf jeden Fall sehr viel zu tun in diesem Kampf. Und es macht einfach so einen Spaß. Es gibt am Ende oder später dann diesen endlosen Turm, wo man einfach permanent so Kämpfe austragen kann. Und ich gehe da einfach rein und kämpfe und kämpfe und kämpfe, weil das einfach so viel Spaß macht. So. Und der ja auch ein bisschen was bringt. So. Kommen wir zur letzten Aufgabe, zum letzten Akt. Une Nuit à l'Opéra. Der Soundtrack von Clair Obscur ist ja wohl ein Meisterwerk, oder?
Es ist so toll.
Lorient Testard, auch so ein Anfang 30-jähriger Komponist, hat das komplett geschrieben in den letzten 5 Jahren, glaube ich. Ist auch sehr selbst sehr zufrieden, glaube ich, damit und freut sich, jetzt endlich allen sein Oeuvre präsentieren zu können. Das wird gesungen von der Sopranistin Alice Duport-Percier. Überhaupt, es wird gesungen. Von einer Sopranistin. So. Und es ist so eine Mischung aus Chanson, Filmmusik, Rock, Metal, alles ist dabei. Es ist großartig. Es ist ich bin wirklich unterwegs gewesen, letztens mit meinem Sohn, bin spazieren gegangen eine Stunde und habe dabei einfach diesen Soundtrack gehört. So, weil er einfach so schön ist. Und wir hören jetzt ein paar Einspieler und du musst raten, aus welchem Level oder aus welcher Situation im Spiel die sind. Bist du bereit?
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Das ist Alicia und das ist, glaube ich, unter anderem einfach die Titelmelodie, wenn du im Menü bist, oder?
Genau. Manche sagen auch, der erste Bosskampf ist das Titelmenü, weil es so schön ist. Du sitzt da und willst einfach nicht wegdrücken. Du willst einfach das Lied weiterhören. Okay.
Das ist Lumière, oder?
Genau. Und sozusagen so ein bisschen auch das Titellied des Spiels, weil es ja auch eben dieses Clair Obscur aufgreift.
Das ist doch das von dem Bosskampf vom letzten sozusagen, oder?
Nee, das ist nicht vom letzten Bosskampf. Nee, das ist auf jeden Fall auch eine Kampfmusik. Ich glaube, es ist sogar auch der erste Kampf, den du kämpfst, nämlich am Anfang Gustav gegen Mael, wo du quasi das Parieren lernst. Das Tutorial. Und ich dachte direkt so, boah, was? Was ist das denn für ein Soundtrack? Wie cool ist denn diese Kampfmusik?
Ja, stimmt, so. Der andere ist noch ein bisschen epischer, ne? Hast du den auch noch?
Zu dem kommen wir noch, okay. Ja. Aber an anderer Stelle, sag ich mal. So, genau. Aber das fand ich einfach schon sehr cool.
Es ist entweder das, wenn du die Händler herausforderst, oder das mit dem Pantomimen.
Das ist das mit dem Pantomimen, genau. Und mit diesem Petanque, mit diesem Ding, was wegläuft. Ja. Und ich habe halt auch irgendwann so einen großen Piton gefunden und dann habe ich da ewig dran gekämpft und habe ich diese Musik die ganze Zeit gehört und diese Pantomimen sind ja auch so schwer zu besiegen, weil die ja diesen Schild haben. Und also diese Musik habe ich echt sehr viel und sehr lange gehört. Ja. Aber sie spiegelt halt dieses Französische so schön wieder. So. Und dann besiegst du diesen blöden Pantomime oder was kriegst du? So ein scheiß Skin, der auch noch Baguette heißt. Dann siehst du halt aus wie so ein Franzose halt. Ja. Ja. Aber die sind teilweise sehr oft damit rumgelaufen bei mir. Vor allem wäre es so mit der Sonnenbrille. Sehr cool. So. Weißt du das?
Das ist dann doch schon zu lange her, dass ich es gespielt habe. Also das wird irgendeine Region einfach sein, wenn ich jetzt...
Ich kann es ja auch auflösen.
Ja, sag mal.
Das ist das Herrenhaus.
Ja, also da hatte ich, ich war so bei Lager irgendwie und da ja. das Haus irgendwie hatte ich auch so vermutet. Aber.
Ja, man findet zwischendurch immer so Türen und gelangt dann in so ein mystisches Herrenhaus und findet im Laufe des Spiels dann immer weitere Zimmer, die sich dann öffnen. An einer Stelle kann man sogar wie bei Mario 64 durch ein Bild durchspringen. Kleiner Tipp. Da findet man dann immer kleine Sachen, aber vor allem hat man halt dieses mysteriöse, magische Herrenhaus da. Man kann sich da drin einmal auch heilen. Ist auch gut. So, einen habe ich noch.
Da habe ich jetzt irgendwie was mit Wasser im Kopf.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Flying Water ist oder wenn die da am Anfang an der Küste sind und aufbrechen mit dem Boot.
Flying Waters.
Ja.
Ja. Die fliegen in Wasser. Auch wieder eine Kampfmusik. Also, ja. Unfassbar. So, das muss man erstmal schaffen, so einen Soundtrack zu bringen. Und ganz am Ende dieser Folge wird es dann auch noch mal etwas daraus zu hören geben.
Ah,
so.
Okay. Gut.
Gibt ja schließlich auch noch ein Gedicht.
Mm-hmm.
So, jetzt kommen wir zum Epilog. Die Konklusion kommt, devoir, also die Hausaufgabe. So, ja. Da kannst du jetzt noch mal vom Leder ziehen und alles sagen, was du noch nicht gesagt hast und loswerden willst.
Ja, also, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass das für mich... Ich habe da vorhin noch mal länger drüber nachgedacht, wie ich das jetzt formuliere. Und ich dachte ja lange Zeit, dass Baldur's Gate 3 das beste Rollenspiel, wenn nicht das beste Spiel der 2020er Jahre für mich ist. Und ich muss sagen, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Also,
ja.
Also in der Formulierung, ich glaube, es ist, also Clair Obscur ist das beste Spiel der 2020er Jahre im Sinne von das kunstvollste Gesamtkunstwerk sozusagen. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ja mit dieser Kampftechnik echt, hab da lange gebraucht, um da wirklich mit warm zu werden, muss ich sagen. Deswegen würde ich jetzt sagen, auf dem Aspekt ist dann doch noch so ein Baldur's Gate mehr nach meinem Geschmack, aber das ist tatsächlich so ein individuelles Ding. Also wenn es jetzt darum geht, wenn man eins von diesen beiden Spielen gespielt haben muss, dann ist es Clair Obscur. Weil das was ganz anderes ist.
Ja.
Und wie gesagt, ich würde gern gleich nochmal irgendwie so einen Spoiler-Bumper einbauen, dass wir dann nochmal ein bisschen über die Handlung sprechen wollen, weil ich finde, das ist auch ein sehr, 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 sehr wesentlicher Teil, warum das Spiel so gut ist.
Ja. Ich kann mich da anschließen. Ich würde auch, also ich habe lange nicht mehr so eine intensive Spielerfahrung gehabt. Einfach auch, was du auch sagst, diese Identifikation mit den Charakteren anbelangt. Das hatte ich nicht bei zuletzt Mafia The Old Country. Das war auch dramatisch. Das war auch irgendwie tief gehen, aber es war in keinster Weise so eine Erfahrung, also war das Spiel ein bisschen lame. Also so eine Verknüpfung eben aus toller Spielmechanik und dann auch noch dieser wirklich literarischen Story, wirklich ganz, ganz hervorragend. Und ich kann es nur noch mal immer wieder erwähnen, von einem 30 Leute-Studio. Ja, also das haben zwischendurch noch, also irgendwie so ein paar Musiker waren auch noch dabei, aber die Entwickler des Spiels waren 30 Leute. So. Und das grenzt sich also so, also es ist überhaupt kein AAA-Spiel. Es hat auch nicht so eine, wer weiß wie hohes Budget. Und dass man dann so etwas schafft, ist einfach auch ein gutes Zeichen in eine richtige Richtung, was Spieleentwicklung angeht. So, dass es eben nicht nur die großen Quadruple, Quintuple A-Spiele sein müssen, sondern eben auch solche Spiele zeigen können, ja, was für eine Magie auch in diesem Medium steckt. So, finde ich. So, ich würde jedem ans Herz legen, das zu spielen. Es ist auch nicht so teuer.
Ja. So. Okay.
So. Aber, Obacht, ihr kommt danach nicht mehr auf euer Leben, klar. Also es ist wirklich hart. Es ist wirklich, also es gibt im Internet auch ein Reel nach dem anderen, was so sagt, ich habe das Spiel durch, was mache ich denn jetzt? Also, und es ist wirklich hart. Also, und jemand wie ich, der sehr, sehr weit vom Wasser weggebaut ist, also sagen wir mal so Nanga Parbat, so in der Region bin ich, so, also selbst ich war kurz davor, auch so ein Tränchen mal zu verdrücken während des Spiels. So. Also, und das schafft wenig.
Ja, also es ist nur doll. Alles an diesem Spiel macht einen einfach komplett fertig. Also, ja. Ich liebe, wie dieses Spiel erzählt ist. Ich liebe, dass es da kein großes Tutorial-Dings und was bisher geschah und hier ist Lore-Bildung und Weltbildung, sondern die nehmen dich und schmeißen da rein und du raffst nix. Die tun aber so, als wenn das alles völlig klar wäre, was da jetzt hier gerade Phase ist, so nach dem Motto, so, ja, so, also diese ganzen Begriffe, ob Pictus und Luminas, das wird einfach mit sich rumgeschmissen und der große Riss und Gommage und dies und das und du sitzt da die ganze Zeit nur und raffst gar nichts. Dann denkst du, so, jetzt bin ich hier richtig, jetzt so langsam checke ich hier irgendwie was und am Ende jedes Aktes nimmt dieses Spiel einfach einen Baseballschläger und zertrümmert alles, was du dachtest, was du verstanden hast und was du meinst und am Ende jedes Aktes bist du wirklich am Boden zerstört und zerledert und also ich musste stellenweise wirklich einfach Spielpausen einlegen, einfach weil mich das so geschafft hat. Weil ich mir mal sage, es kann nicht sein, dass das jetzt gerade passiert ist.
Ja, definitiv.
Ne? Also
und dann schafft es aber auch wieder so Ruhephasen in dem Lager. Dann kannst du dich dann ja auch mit den anderen Charakteren unterhalten und deren Geschichte lernen, so nach und nach. Ja. Und jeder Einzelne ist auch so furchtbar. Und jeder Einzelne rührt dich zu Tränen und es ist wirklich, ja. Also die Geschichte von Ciel zum Beispiel.
Weil die ist das Schlimmste.
Eine Figur, die sonst einfach irgendwie total, also ein bisschen unter dem Radar schwebt, finde ich. Ich meine, ich kämpfe mit der auch ganz gerne mal, aber die war auch eher immer so in der zweiten Runde.
Ja.
Und aber was die so erlebt hat und wie die dann eben diese Gommage erlebt hat, ja, also sehr schlimm. Ja. Willst du noch irgendwas loswerden?
Ja,
sollen wir jetzt nicht so ganz deutlich sagen, so ab jetzt. Wer jetzt noch zuhört, der oder wir machen es anders. Oder wir machen jetzt noch Gedicht und dann hintendran können wir noch mal einiges spoilern.
Ja, dann mach jetzt erstmal Gedicht. Oder ich sag dann vielleicht jetzt tatsächlich schon mal, also ganz am Ende nach dem Gedicht gibt's noch ein paar Spoiler Handlungsbesprechungen. Und dann sage ich an der Stelle jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Und bis dahin bleibt gesund. Und wenn einer fällt, machen wir weiter.
For those who come after. Ich habe aus dem Spiel einen Songtext sozusagen genommen. Und das ist eben ein Song, der kommt bei einem ganz bestimmten Bossgegner. Und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, ich will diesen Boss nicht bekämpfen, ich will einfach die Musik hören. Deswegen spiele ich da auch gleich nochmal irgendwann zu was ein. Aber jetzt auch diese Musik, auch allein der Text, macht einen fertig. Und ich mache es auf Französisch. Warum nicht? Also, geschrieben von Lorient Testal, habe ich ja gerade gesagt. Der hat Musik und Lyrics geschrieben, gesungen von Alice Dupont-Percier und Victor Borba. So, der Titel heißt Une vie à t'aimer. Arrête de m'aimer. Je t'aimerai toujours. Lâche ce pinceau, quitte cette toile, Renoir Aline. Je peindrai toujours, arrête de peindre. Lâche ce pinceau, quitte cette toile, Renoir Aline. Couleurs embrassées, rouge feu violeté. Tableau que je ne peux voir. Ferme les yeux, reste le noir. En noir ses yeux tristés, à travers l'or son rire persiste. Dans chaque couleur une part de lui, l'aimer toujours, même s'il n'est plus ici. Peindre l'amour, peindre la vie, pleurer en couleur. Sur la toile, notre amour demeure. Je t'aime.
Beste Song, finde ich auch, mit Abstand. Also auch ja. Musikalisch am geilsten irgendwie. Der ballert richtig. Also, okay, jetzt, ne, also dieses Spiel.
Ja, jetzt. Ne,
ich war am Ende so verstört. Ich habe es wirklich, ich habe ausgemacht. Ich habe mich nicht entschieden. Ich habe es ausgemacht und ich habe einen ganzen Tag gebraucht, bis ich mich emotional dazu in der Lage gesehen habe, diese letzte Entscheidung zu treffen.
Ja.
Ich hab das auch wieder überhaupt nicht kommen sehen. Und es hat mich wirklich, also ich war mittelschwer geschädigt davon.
Ja, und für was hast du dich jetzt entschieden?
Für Mile.
Ich auch. Ja.
Ich habe mir auch das andere Ende dann nochmal angeguckt und es ist auch das bessere Ende. Also das Mael-Ende ist das stimmigere Ende, finde ich.
Ja, aber auch tragisch dann am Ende, ne? Also auch wieder so eine
schrecklich.
Wirklich schrecklich, ja. Und Renoir tut mir auch super leid. Also einfach der, der Typ, der...
Jeder tut dir leid.
Jeder tut dir leid. Ja.
Und es ist dabei aber, es ist aber auch ja dann so, so tiefgreifende Themen, also dieses Familiendrama und dann halt auch so, wie geht man mit Trauer und Verlust um und oh, also wenn du da am Anfang in dieses JRPG da reinstellst, so, oh witzig, kann mich mit so einem Laserarm durch die Gegend ziehen, das ist ja cool und keine Ahnung, Mann. Und am Ende, also es ist ja,
Na, aber das wird ja sehr schnell gebrochen, ne? Diese, also ich kann mir, du kommst da an diesem Hafen an und diese Gommage passiert und es ist einfach so, was? Also was zur Hölle? Du hast eben noch deine Freundin kurz im Arm gehabt und jetzt ist die einfach weg, so weggemalt, so ausgelöscht. Staub,
genau. Ja. Ja, und dann gehst du auf die Expedition und alle sterben.
Alle sterben direkt so.
Und dann, denkst du dir so, ah, Gott sei Dank, ich habe ja hier noch meinen coolen Hauptcharakter, mit dem, den ich richtig cool finde. Oh, Akt 1 zu Ende, ja. Tot.
Der übrigens die einzige, als einziger die Farbe blau trägt, alle anderen irgendwie so rot und weiß und so und er irgendwie so als blau irgendwie, habe ich auch schon mal Theorie gesehen von wegen französisch irgendwie Freiheit oder so, dass das die Farbe dafür wäre, Flagge, bla bla bla. Ja, direkt Akt 1, tot. Achso, what? Vorher noch so, sollen wir noch einen Stein werfen und dann BAMS! Das ist halt so ein roter Hochzeit-Tod. So.
Ja, genau. Und dann hast du ja den wie heißt der Renoir, ne? Nee.
Ja, der Vater.
Ja. Ja. Den hast du ja dann mit all deinem Wut und Zorn einen ganzen Akt lang, nur um dann am Ende zu erfahren, so. Ah ja, okay, sorry, Bro, du hast auch echt ein schweres Leben.
Ja.
Oh, ist das schlimm. Oder auch Alicias Schicksal, also es ist alles,
Alicias Schicksal.
Macht dich alles fertig.
Und dann gleichzeitig auch noch diese Lore im Hintergrund mit diesem Kampf der Autoren.
Who the fuck sind die Schriftsteller?
Ja, ich hab das mal geguckt. Also, super. Also, das ist der Wahnsinn.
Wird das der zweite Teil, meinst du?
Was denn?
Also, ich habe da letztens schon mal mit Dennis drüber gesprochen. Der ist ja, er hat mich ja zu diesem Spiel eigentlich gebracht und der ist ja auch Ultra-Fan irgendwie, Shoutout an der Stelle. Ich meine, die müssen ja einen zweiten Teil machen, weil das ist ja so ein erfolgreiches Ding jetzt, das wird schon kommen. Und es kann, eigentlich können sie es ja nur verkacken. Also die Fallhöhe ist ja so unglaublich hoch. Auf der anderen Seite.
Ich traue denen sogar fast zu, dass sie es hinkriegen.
Genau. Und auf der anderen Seite sind aber ja so zweite Teile von solchen Spielen häufig ja dann die dann nochmal so die letzten Sachen so rundschleifen und dann so die perfekte Blaupause zu machen. Also jetzt, keine Ahnung, also wo es mir am meisten so einfällt, ist so Diablo. Ne? Diablo 1, Killer Game und Diablo 2 ist aber dann das nochmal. In Perfektion. Also ich meine, da geht es jetzt nicht so doll um die Handlung und so, aber das könnte ich mir so trauen. Und dann hoffe ich aber eigentlich, also einerseits will ich wissen, was mit diesen komischen Autoren los ist. Also,
ja, ich will das auch wissen, ja. Ich will auch wissen, was da jetzt wirklich passiert ist bei Alicia und mit dem Feuer in dem Haus und wie wär's so da ums Leben kam.
Und ich glaube aber, dass die schlauste Entscheidung wäre, das so Final Fantasy-mäßig zu machen. Dass wenn sie jetzt einen zweiten Teil machen, dass der inhaltlich nichts mit diesem Spiel zu tun haben darf. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es schaffen, das in dieser Güte zu wiederholen, wenn sie in dem Universum bleiben, sozusagen.
Ja, ich finde auch einfach, dass man diese Leerstellen einfach lassen kann, darf und vielleicht auch sollte, so. Ne? Einfach um da auch ein bisschen auch so die Reddits anzufeuern und mal so gucken zu lassen, was da alles
so. Genau, und ja eben halt auch, weil es geht ja viel eben auch genau um dieses Entscheidung und wie gehst du mit Sachen um und so. Ne? Also am Ende machst du ja in Anführungsstrichen als Spieler dasselbe durch wie die Figuren irgendwie so. Ne? Weil du nämlich dann am Ende auch jetzt, du musst jetzt auch damit lernen, mit deinem Verlust umzugehen. Was machst du? Klickst du jetzt auf New Game Plus? Oder vielleicht sollte man das gar nicht tun.
Ja, ja.
Das ist
ja
im Prinzip auch wieder die Entscheidung von Verso. Weil
Jennifer Swedberg-Jenn heißt die Autorin des Spiels. Mhm. Die hat das alles geschrieben. Und Guillaume Broche ist ja der Haupt, Creative Director des Spiels. Die haben das zusammen. Die werden gelistet als die AutorInnen. Mhm. Ja. Also, es ist Wahnsinn. Die Sache ist natürlich, ich habe jetzt gelesen, die arbeiten jetzt schon am zweiten Teil oder an einem neuen Teil.
Mhm, klar.
Und würde denen wünschen, dass die sich viel Zeit dafür lassen.
Ja.
Weil dieses Spiel war jetzt 5 Jahre in der Entwicklung. Mhm. Also das Studio gibt es jetzt 5 Jahren und plus minus, ne?
Ja.
Also die haben ja vorher nichts rausgebracht. So, also wird das, ist ja ihr Erstlingswerk, werden die da 5 Jahre dran gefeilt haben. So. Und das merkst du halt auch. Und
ich meine, das Gute ist, dadurch, dass es halt so ein kleines Studio ist, da gibt es halt nicht unbedingt diese zwingende Marktdruck, dass man jetzt sagt, okay, das war jetzt ein Erfolg, wir müssen jetzt in spätestens einem Jahr, um diese Hypewelle zu halten, zum Weihnachtsgeschäft den zweiten Teil rausknallen, so nach dem Motto. Das hoffe ich, dass das denen alles erspart bleibt.
Ja, ich auch. Aber ich würde jetzt schon gerne noch einfach ein bisschen weiterspielen. So. Und das Schöne ist ja, also wenn die jetzt so die Mechanik erstmal beibehalten, das Kampfsystem und so, dann,
dann
hat man ja auch schon mal was.
Genau.
Also ich werde auf jeden Fall das nächste Spiel, was von denen kommt, ich werde das einfach ungesehen einfach sofort kaufen und spielen. Ja. Und kann nur jedem empfehlen, der hier noch zuhört bei unserem kleinen Geheimtalk hier, holt euch das einfach. Ist einfach super. Gibt's überall. Und alle, die irgendwie vorhaben, irgendwelche Facharbeiten oder Bachelorarbeiten oder so zu schreiben, macht das. Schreibt darüber. So. Bringt eure Professierenden dazu, dass die das auch kennenlernen. Es ist einfach Kunst.
So. Ja. Hast du noch hier Game Designer?
Ja, hab ich noch. Ja.
Kannst du denn.
Aber.
Keiner von denen hat das gespielt, alles Bande aus.
Ja, eben. Aber ich werde denen das nochmal nahelegen. So.
Ja, so. Schreib mal Klausur.
Französischunterricht. Hm. Ab jetzt nur noch das Spiel spielen. Originalton. So.
So, Strich drunter.
Alles drin gesagt.
Ja.
Also es gibt noch so viel zu sagen. Es gäbe auch noch so viel zu erzählen und aus der Welt einfach zu. Aber das können wir einfach mal auch alleine machen.
Ja.
Ohne die SV da draußen. Mhm. Oder?
Ja.
Gut.
So. Tschüss.
Au revoir.